Hier ist Delta Kilo 1 Delta Mike aus Essen im Ruhrgebiet.
Der Name hier ist Albert, QTH ist in der Nähe von Barcelona. Vielen Dank für das QSO von Essen, meiner alten Heimatstadt da oben.
Essen im Ohr. Menschen mittendrin. Mit Tim Schröder.
Essen im Ohr heute vom Deutschen Amateur-Radio-Club, dem Ortsverband Essen. Und wir sind, ich könnte fast sagen, mitten im Sendestudio. Bei mir sind Michael Kuhn und Heinz Kort. Ja, kann man das wirklich sagen? Ist das hier ein Sendestudio?
Also absolut. Es ist ein Sendestudio mit mehreren Sendern, ja, die über verschiedene Antennen, die wir hier oben auf dem Dach haben, senden. Absolut.
Das verbindet uns ja so ein bisschen, was Radio Essen angeht. Und was ich ja viel, viel besser finde, ist auch, man bekommt ja auch was zurück. Also man spricht ja miteinander. Das haben wir diesen Vorteil nicht im Radio. Ist das etwas, was auch so den Reiz für euch ausmacht?
Auf jeden Fall. Das ist also etwas, was schon seit langer Zeit, ja, sagen wir mal, die Amateurfunke bewegt. Man kann hier kommunizieren, man kann mit Leuten weltweit reden, man kann sich austauschen, sich Tipps holen und es ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn man mal hier sitzt, man spricht mit dem Amerikaner und dann wechselt man und spricht mit dem Japaner. Das ist also schon etwas ganz Besonderes, was man hier auf Kurzwelle halt erleben kann.
Jetzt könnte ich ganz boshaft sagen, ja gut, man könnte doch da auch einfach mit dem Handy anrufen, dann würde man doch auch miteinander sprechen. Was ist der Unterschied?
Also der Hauptunterschied ist, dass die Funker-Community, die Gruppe der Funker weltweit, immer den Austausch miteinander suchen. Und dass man über diesen Austausch lernt, was eigentlich in den Ländern, in denen diese Menschen leben, wirklich passiert. Das heißt, anrufen ist das eine. Man würde dann mit Menschen sprechen, die man kennt. Wir sprechen mit Menschen, die wir kennenlernen wollen. Wir suchen diese neuen Menschen. Und wenn es, sagen wir mal, Gemeinsamkeiten gibt mit diesen, dann bleiben das auch langfristig Freundschaften.
Das wollen wir jetzt mal versuchen. Im Hintergrund hört man es ja schon so ein bisschen, dass eben jemand, ja, ich sag wieder on air. Wie sagt ihr dazu?
Ja, er ist on air, so kann man es auch.
Kann man jetzt schon sagen, wer das ist?
Ja, das ist in diesem Fall hier ein deutschsprachiger Funker aus Spanien, der in Barcelona lebt. Den wollen wir jetzt kontaktieren.
Delta Kilo 1, Delta Mike.
Delta Kilo 1 Station
nochmal. Hier ist Delta Kilo 1 Delta Mike aus Essen im Ruhrgebiet.
Oh, sehr starkes QSB, sehr, sehr starkes. Delta Kilo 1 Delta Mike. Nochmal, ich hoffe, ich habe das Rufzeichen richtig.
Ja, Roger, das Rufzeichen stimmt. Delta Kilo 1 Delta Mike. Der Name hier ist Heinz. Hotel Echo India November Zulu und ich wohne hier in dem schönen Städtchen Essen im Ruhrgebiet. Zurück zu dir, Echo Hotel 90 ALL.
Okay, ja, ist wirklich eine schöne Stadt. DK1DM von Echo Hotel 90 Alpha Lima Lima. Der Name hier ist Albert, QTH ist in der Nähe von Barcelona. Das Special Event Call Sign. Kannst du dir QAZ.com anschauen und vielen Dank für das QSO von Essen, meiner alten Heimatstadt da oben.
Ja, Albert, Roger, habe ich verstanden, Special QSO. Ich werde mir das auf QAZ.com mal ansehen, was da ist, dann spare ich mir die Fragen und dir die Antwort, weil eine Menge andere Leute, die auch gerne sprechen wollen. Alles Gute 73, viel Erfolg und bis später mal. Hier war Delta Kilo 1, Delta Mike.
Grüß ans Ruhrgebiet und danke für deinen Anruf von Echo Hotel 90 Alpha Lima Lima. Tschüss.
Ja, tschüsschen und hier auch 5 und 9. 5 und 9 habe ich vergessen. Tschüss, bis dann.
Jetzt waren da ganz, ganz viele Zahlen, die du genannt hast. Warum war das jetzt wichtig, dass du eben diese ganzen Zahlen auch immer wieder wiederholt hast?
Ja, also 5 und 9, das ist eine Kennzeichnung vom Signal, von der Signalqualität. Das ist die 5. Die sagt, das Signal ist in Ordnung und 9 ist ein Kennzeichen für die Lautstärke. Also und zwar hat man hier ein Messgerät, das also die Lautstärke anzeigt und das ist für ihn wichtig zu wissen, weil er dann sagt, weiß, wie er hier bei uns in Essen ankommt, mit welcher Signalstärke von der Verständlichkeit her.
Aber dann gab es noch einen anderen Code, den du auch immer wieder gesagt hast. Was war das für ein Code?
Die 73 vielleicht, das heißt alles Gute. Das ist eine Abkürzung, die kommt aus der Telegrafie heraus. Und die Funkamateure sind auch ein bisschen faul. Die nutzen diese Abkürzungen aus der Telegrafie auch im Sprechfunk.
Kanntest du jetzt den Herrn, den wir da gerade dran hatten?
Nein, ich habe ihn noch nie gekannt, noch nie gesprochen, noch nie gehört. Und es ist einfach immer der besondere Reiz. Man ruft an, man hört ein Rufzeichen und dann erfährt man, wer das ist, wo er wohnt und wo er genau sitzt. Das Land kann man erkennen an den ersten Buchstaben. Ja, für D zum Beispiel DK, DJ, DL sind die Kennungen, die Landeskennzeichen für Deutschland. E, EA, EH ist Spanien, wie G für England ist. Daran kann man schon ungefähr erkennen, wo einer sitzt. Und das andere lernt man halt beim Gespräch kennen.
Und dass der jetzt zufällig aus Essen war, war einfach Zufall?
Das war reiner Zufall.
Hat man öfter solche Begegnungen dann über Funk?
Ah ja, gut, das ist relativ selten, dass man sowas hat. Mir ist es mal passiert als junger Mann, da habe ich mit einem aus Florida gesprochen. Und er hatte Verwandte genau auf meinem Heimweg nach Hause. Das hat sich beim Gespräch ergeben. Dann bin ich bei den Verwandten vorbeigefahren, habe denen also Grüße aus Florida übermittelt.
Jetzt klingt das aber trotzdem immer noch alles sehr, sehr kompliziert. Für mich ganz, ganz viele Zahlen, die man in den Raum werfen muss. Die muss man ja auch erstmal kennen, oder? Das heißt, da lernt man erstmal stundenlang auswendig?
Nein, so würde ich das gar nicht sehen, sondern man lernt es, indem man zuhört. Das heißt, wenn man mit diesem Hobby beginnt, dann hört man erstmal auf den Frequenzbändern, wo die Amateurfunksender dann wären, wieso die Gespräche sind. Und dann lernt man langsam, wie man quasi diese Ziffern interpretieren kann. Und später, wenn man dann mit Personen zum Beispiel in einem Club, wie unserem Club, zusammenkommt, dort lernt man dann, wie es dann wirklich funktioniert. Und wir teilen sehr gerne unsere Erfahrungen mit.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir so ein Gerät einfach irgendwo kaufe und damit dann im Keller loslege, sondern man muss tatsächlich erstmal ja praktisch eine Ausbildung machen, eine Art Führerschein.
Ja, wir sind lizenzierte Funkamateure, das heißt die Bundesnetzagentur und das Land Deutschland gibt uns das Recht zu funken und auch das, was wir damit machen, nämlich die Geräte bauen dürfen, die wir dann verwenden, um zu senden. Dieses Recht haben wir, diese Lizenz dafür haben wir dann. Aber es ist wirklich nicht so kompliziert am Ende des Tages, wie man das häufig hört, dass diese Lizenz so schwer ist. Sie ist nicht so schwer, sie ist machbar.
Jetzt wollen wir euch ein bisschen besser kennenlernen und haben dafür unseren Steckbrief mitgebracht. Ich denke, wir arbeiten das einfach mal nacheinander ab. Wir starten bei dir, Heinz. Steckbrief, dein Name erstmal?
Heinz, Familienname Kort.
Dein Alter?
Ich bin 77 Jahre alt.
Von Beruf?
Bauingenieur.
Hobbys?
Amateurfunk. Dann habe ich noch ein bisschen Videobearbeitung. Ein bisschen mit Bildern was zu machen und ansonsten habe ich meine Familie als Hobby.
Familienstand wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen.
Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und vier Enkel.
Und was sagt die Familie dazu, wenn du dann hier vor deinem Kasten sitzt?
Also meine Frau toleriert das, mein Sohn ist da nicht ganz so tolerant. Er sagt, ich kann auch mein Handy nutzen, habe Internet. Die Tochter, die findet das gut und die Enkel sind noch zu jung, was dazu zu sagen.
Dann schauen wir rüber zu Michael Kuhn. Michael, deinen Vornamen und Nachnamen, den wissen wir jetzt natürlich schon. Alter?
Ich bin 61 Jahre alt.
Von Beruf?
Ich bin Diplomkaufmann.
Hobbys?
Sehr viele. Also ich segel gerne hier auf dem Baldnersee, Mountainbiking und wandern und ich reise gerne.
Familienstand?
In einer Partnerschaft mit meiner Partnerin.
Dann wäre natürlich auch die Frage hier, was sagt deine Partnerin dazu?
Ja, das ist ganz interessant. Also sie ist ein bisschen rumgekommen. Am Anfang war sie etwas, sagen wir mal, skeptisch, weil sehr viel Zeit ging drauf, sich auf die Lizenz vorzubereiten. Und mittlerweile ist sie aber sehr froh, dass ich das mache. Und sie findet es auch toll, muss man sagen, dass wir ein Teil von Essen sind mit diesem Club. Ja, das gefällt ihr sehr gut.
Wann macht man sowas? Wann funkt man? Wann ist man da unterwegs auf den unterschiedlichen Frequenzen?
Also dieses Hobby hat so ein breites Spektrum, was man machen kann, dass es da nicht eine Antwort gibt, sondern es gibt Menschen, die sind mit dem Funkgerät draußen in der Natur und die senden von einem Berg. Und die klettern erstmal den Berg hoch und dann wird von dort gesendet. Andere, so wie ich, stehen vielleicht früh morgens auf um 4, weil das ist die beste Zeit, um Stationen im Pazifik zu erreichen. Und dann bin ich dann unterwegs und versuche, die zu hören. Und andere sind Nachtmenschen und die sind sehr viel mit Amerikanern dann vertraut und reden mit denen. Also es hängt immer davon ab, was man möchte.
Andere gehen auf den Berg, haben wir schon gehört. Du gehst in den Grugerpark, zumindest ist das der Plan für demnächst?
Ja, ich habe vor, in den Grugerpark zu gehen, da wo die auf der Wiese vor dem Grugerturm, mich einfach mal bei schönem Wetter hinzusetzen und mit meiner kleinen Station mal zu sehen, was da von da aus möglich ist, wie weit man kommt. Mit einfachen Mitteln und wenig Leistung ist es durchaus möglich, nach Übersee zu kommen. Und ich möchte das gerne mal von der Gruger aus ausprobieren.
Was heißt denn jetzt kleine Station?
Kleine Station heißt geringe Leistung, 5 bis 6 Watt Ausgangsleistung, das ist also sehr wenig. Für CB-Funk ist es viel, aber für einen Funkamateur ist es sehr wenig. Aber es ist möglich, da eine ganze Menge mitzumachen. Und ich versuche es einfach mal, nach Übersee zu kommen, von der Ruger aus, von der Wiese.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also was hast du dann dabei?
Also es ist in diesem Fall, werde ich also das mit einer digitalen Methode machen, also mit dem Computer gesteuert. Ich habe meinen Computer dabei, mein PC, ich habe mein Sendegerät, einen Sendeempfänger, eine Antenne und damit geht das dann los.
Hast du da nicht Bedenken, dass sich der ein oder andere schief angucken könnte, wenn du da deine Antenne aufbaust?
Ja, das wird sicherlich die eine oder andere Frage geben, was macht er da? Es gibt ja die tollsten Möglichkeiten, worauf Leute kommen können. Bis hin zu, das ist einer, der spioniert für Putin oder sowas. Da muss man halt einfach mal abwarten, was kommt. Ich bin also gerne bereit, Leute alle Fragen zu beantworten. Und es ist zum Teil auch ein bisschen so, man freut sich dann, wenn man angesprochen wird, wenn Leute auch Interesse daran haben, was man da macht.
Und dann hast du deinen Koffer dabei mit all diesen Dingen?
Ich habe meinen kleinen Rollkoffer, da ist die Funkanlage drin und ich habe einen für mein Stativ, für die Antenne habe ich etwas über dem Rücken. Das ist aber alles sehr leicht und gut handelbar, sodass man also damit auch ein paar hundert Meter laufen kann.
Und wenn ihr dann on air unterwegs seid, was erlebt man dann da für Geschichten?
Also in diesem Fall mit der digitalen Methode erlebt man über Funk die Geschichten, dass man immer wieder verwundert ist, wen man erreicht, wohin man kommt. Also viel erzählen ist da leider nicht in dieser Methode möglich. So, man spricht also nicht, sondern das macht der Computer. Da geht es einfach darum, dass man sich dafür interessiert, mit der Leistung an dem Tag, bei den Bedingungen, die ich habe, wo komme ich überhaupt hin? Was ist möglich? Das ist einfach etwas, was einem dann auch reicht.
Das ist dann auch praktisch das Abenteuer?
Das ist auch das Abenteuer, weil man weiß es im Vorfeld nicht, was man erreichen kann, ob man überhaupt mit Leuten in Kontakt kommen kann und dann wohin. Das weiß man vorher nicht, wenn man anfängt.
Und wen hast du in diesem Zug schon alles kennengelernt?
Ich war eigentlich schon in diesem Zug von verschiedenen Standorten aus bis zu den Fidschi-Inseln gekommen mit dieser Kleinleistung.
Und was bekommt man da für Informationen? Was erzählen die Menschen?
Nein, bei der digitalen Methode wird nicht erzählt. Also wir haben hier gerade beim Funkkontakt mit dem Spanier schön reden können. Das kann man da nicht, sondern das ist hier so, dass man im Endeffekt das verstehen muss wie so ein Fernschreiber. Man gibt etwas ein und das wird dann vom Computer gesendet und da ist keine direkte Kommunikation, also verbal. Es ist eine digitale Kommunikation per Computer. Da kriege ich Informationen über die Qualität des Signals, mit dem ich dann komme.
Und trotzdem wird ja auch miteinander gesprochen. Was hast du da schon erfahren von anderen Menschen?
Also das ist immer sehr vielfältig. Ne? Es ist also Menschen, die interessieren sich für die Technik sehr. Das heißt, sie reden sehr viel über die Technik. Oder es gibt eben Menschen, und die mag ich eigentlich am liebsten, die erzählen über sich. Und da gibt es dann Leute, die ich kennengelernt habe in Chicago, wo ich früher mal gelebt habe, die über Chicago mir etwas erzählen, was ich halt auch dann auch kenne. Ne? Die erzählen mir über die Nachbarschaften, wie sich Dinge verändert haben in diesen Nachbarschaften und wie das Wetter gerade ist. Auch das ist interessant. Und ich hatte neulich einen aus Colorado, der erzählte mir, wie die Wetterverhältnisse oben auf den Rockies, der fehlende Schnee, eine Auswirkung haben auf den Wasserstand im Colorado-Fluss und was das bedeutet für die Region in diesem Jahr, die große Trockenheit. Und das sind alles sehr interessante Sachen. Also die Menschen, mit denen man spricht, erzählen einem immer etwas über den Ort, in dem sie leben, wo sie leben. Und diese Sachen sind echt, das ist erste Hand Information. Das ist nicht Nachricht, die ich mir im Fernsehen anschaue oder im Radio. Das sind direkte Informationen, die mir diese Menschen mitteilen. Und teilweise halt technisch, aber teilweise eben auch sehr persönlich.
Ich muss doch nochmal in Sachen Technik nachfragen, weil ich es mir noch nicht vorstellen kann. Also UKW, da sendet Radio Essen auf zwei Frequenzen, 102,2, 105,0. Auf diesen Frequenzen habt ihr nichts zu suchen. Das heißt, ihr habt eure eigene Frequenz. Und da sind wie viele dann unterwegs gleichzeitig, kann man das sagen?
Ja, das kann man schon sagen. Das hängt allerdings auch ein bisschen von der Tageszeit ab. Also wenn man sich mal anschaut, wie weltweit die Amateurfunker so aufgeteilt sind, dann kann man sagen, die meisten Funker sind in den USA, gefolgt wahrscheinlich von den Japanern. Das heißt, wenn ich abends funke, dann habe ich Amerikaner zu 100% auf der anderen Seite. Und das sind sehr viele. Und zwar, das ist ja ein Riesenland, fast 400 Millionen Menschen. Und da sind also mehrere hunderttausend Funker dort. Mit denen zu sprechen, ist quasi dann immer der Highlight. Ne? Und das ist schön, ja.
Jetzt haben wir eben mit dem Herrn gesprochen, der in Barcelona gerade ist. Jetzt steht hier auf dem Display eine Riesenzahl. Ist das die Frequenz, unter der wir ihn erreicht haben?
Ja, das ist richtig. Da steht jetzt 14,215 Megahertz. Dort haben wir ihn erreicht. Das ist ein Teil des Amateurfunkbandes, den die Funkamateure verwenden können. Wir haben weltweit eine regulierte Vorgabe, wo wir senden dürfen. Das ist von der ITU vorgegeben. Und diese ITU-Vorgaben werden umgesetzt in den jeweiligen Jurisdiktionen in Europa und weltweit. Halt eben. Und diese Funkamateure senden mehr oder weniger alle auf den gleichen Frequenzbändern, so nennen wir das. Also dieses 14,215, das wäre das 20-Meter-Band für uns. Dort senden alle Amateurfunker weltweit.
Jetzt habe ich eben ja schon ein bisschen mitbekommen. Es geht jetzt nicht, dass ich ins Mikrofon quatsche. Hallo, hier ist Tim, wer ist da draußen?
Nee, das ist so ist es nicht, sondern es ist ein regulierter Ablauf tatsächlich. Also wenn man sich als Amateurfunker ausgibt, hat jeder von uns ein Rufzeichen. Mein Rufzeichen ist Delta Lima 1 Mike Charlie, DL1MC. Mit diesem Rufzeichen bin ich weltweit bekannt. Jeder, der mit mir schon mal gesprochen hat, wird mich sofort wiedererkennen. Woran liegt das? Weil wir unsere Gespräche in einem Notizbuch, sage ich mal, aufzeichnen und jeder kann sehen, wer das ist. Und so läuft das.
Jetzt bist du schon seit Jahrzehnten hier im Verein, das heißt, du müsstest ein ziemlich dickes Buch haben.
Ja, ich habe eine ganze Menge von diesen, wie es so schön heißt, von den Logs, ein Gespräch, das man geführt hat, wird geloggt, wie man sagt. Und da gibt es ein sogenanntes Logbuch, also ein Buch, in dem die ganzen Dinge drinstehen. Ich habe eine ganze Menge, ich habe auch eine längere Zeit Pause gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich wirklich da niedergeschrieben habe. Es dürften einige Tausend sein.
Und was sich auf jeden Fall verändert hat, ist die Technik. Also als du angefangen hast, glaube ich, da hatte man hier noch nicht feinste Computer stehen. Wie ging das damals los?
Wie ging das los? Es war im Prinzip Kurzwelle angesagt. Es gab Sender und Empfänger für diesen Bereich. Diese Amateurfunkbänder auf der Kurzwelle, die gab es damals schon. Und es war als Betriebstechnik, so nennt man das, entweder Sprechfunk oder Telegrafie angesagt. Und zu meiner Zeit, ich habe die Lizenz 1966 gemacht, da musste man Telegrafie lernen, allein auch aus Gründen Notfunkproblematik, weil es wurde immer wieder mal Notrufe in Telegrafie empfangen, auch von den Funkamateuren. Ich selbst habe auch mal eins empfangen. Und dann ist das dafür einfach wichtig gewesen, dass man also Telegrafie konnte. Ich musste das lernen, ist auch ganz gut so. Und mehr gab es einfach nicht. Es gab Telegrafie und es gab Sprechfunk. Und ganz langsam, Ende der 60er, Anfang der 70er, entwickelten sich andere Techniken. Amateurfernsehen, etwas anders, als man das heute kennt, das Fernsehen. Und viele andere Dinge fingen dann auch langsam an, sich zu entwickeln. Im Zuge der Computertechnik, die sich weiterentwickelte, haben die Amateurfunker sich auch entsprechend weiter, sagen wir mal, mit anderen Dingen beschäftigt. Und heute ist das also Computer und verschiedenste digitale Methoden.
Ich würde da vielleicht noch was dazu sagen wollen. Also ich finde, die Amateurfunker haben in diesen letzten 70, 80 Jahren einfach sehr viel Innovation in das Hobby hineingebracht. Die haben aktiv dazu beigetragen, dass die Geräte, die wir haben, immer kleiner wurden. Ne? Und dass auch Software immer eine größere Rolle spielt. Also diese Kombination aus Kleingerät und Software, das ist das, was die große Veränderung ist, auch im Hobby. Und das ist auch das, was wir unterstützen letztendlich. Und das Hobby steht nicht still. Also das Funken und die Technik dahinter wird alle paar Jahre verändert. Ja, und zwar in Richtung klein oder in Richtung besser, mehr Leistung, klares Signal, was auch immer. Und es ist schon sehr interessant, daran teilhaben zu können, weil das nicht stillsteht. Es gibt immer etwas an Veränderung, was spannend ist, muss man wirklich sagen.
Das heißt, man muss aber dann auch immer wieder die neuesten Geräte kaufen?
Nicht notgedrungen. Man kann Geräte, die man hat, erweitern. Man kann aber auch sagen, ich beschränke mich auf das, was ich sowieso schon mache. Das reicht mir erstmal. Aber im Grunde genommen, wenn man also wirklich immer dabei sein will, dann wird man im Laufe von, ich sag mal, einem Zyklus von 10, 12, 15 Jahren seine Geräte sicherlich erneuern müssen.
Und das ist vielleicht auch der Mehrwert von so einer Clubstation wie unsere, dass wir die Möglichkeiten den anderen Funkern geben können, mit der moderneren Technik vielleicht mal zu arbeiten, bevor sie selber sich entscheiden, so etwas zu kaufen.
Aber es gibt auch die Möglichkeit, etwas selber zu bauen?
Absolut, das ist natürlich eine tolle Sache. Also mein Hintergrund ist Betriebswirtschaftslehre, muss ich sagen. Und mit der technischen Seite des Hobbys war ich am Anfang so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und ich wollte gerne löten lernen, ich wollte gerne mit diesen elektronischen Sachen mal arbeiten. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich es dann gemacht habe. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich es zweimal ausprobiert habe, ich habe zwei kleine Elektronikprojekte gemacht, die ich selber gebaut habe. So eine kleine Digitaluhr und ein anderes kleines Gerät. Es macht einfach viel Spaß. Und man kann es lernen. Es ist nicht so kompliziert. Und es macht wirklich viel Spaß.
beim Verein gehört auch mit dazu, dass ihr junge Menschen an die Hand nehmt und denen ja so ein bisschen Lust macht auf eben genau diese Technik. Wie läuft das dann ab?
Ja, also wir haben Kooperation mit der mit dem Grashof-Gymnasium und mit der Junior-Uni und mit dem VDI-Innis. Wir haben hier Kollegen, die mit diesen drei Institutionen zusammenarbeiten, diesen drei Schulen quasi zusammenarbeiten. Und wir machen das so, dass wir diesen jungen Schülern und Schülerinnen zeigen, wie man mit elektronischen Bauteilen etwas baut, das dann hinterher vielleicht blinkt oder vielleicht ein bisschen fährt und sich ein bisschen bewegt, aber dass sie selber gebaut haben. Ja, wo sie selber die Widerstände genommen haben, andere elektronische Bauteile genommen haben. Die haben die gelötet oder gesteckt und hinterher kam mit etwas heraus, was sie sich vorher nicht hätte vorstellen können, dass sie sowas überhaupt bauen können. Und das nehmen wir dann mit nach Hause und das geben wir denen.
Jetzt unterstellt man jungen Menschen, dass sie sich nicht mehr gut konzentrieren können. Ist das in so einem Fall dann anders?
Die können sich sehr gut konzentrieren. Wir sind natürlich dabei und betreuen die, aber im Grunde genommen bauen die das alles alleine. Und die können sich sehr wohl schon konzentrieren. Es ist einfach eine Frage des Interesses. Wenn man sich für etwas interessiert, kann man sich auch darauf konzentrieren.
Jetzt zum 70. Jubiläum soll es aber auch einmal hoch hinausgehen?
Absolut. Ja, also wir wollen es zwar nicht am 70. direkt machen, also am 11. Mai ist unser 70-jähriges Jubiläum, sondern erst im Juli. Aber in der Kooperation mit dem Grashof-Gymnasium wollen wir einen Stratosphärenballon starten, etwa Anfang Juli. Das genaue Datum steht noch nicht. Und in diesem Ballon sind technische Komponenten, die wir zusammen mit dem Grashof-Gymnasium gebaut haben, dort eingebaut haben in eine kleine Box, die dieser Stratosphärenballon dann in die Stratosphäre hinaufbringt. Und diese kleine Box enthält Sendegeräte, die den Standort der Box zeigen, Wetterverhältnisse aufzeichnen und Signale abgeben, wie zum Beispiel ein Bilder. Ja? Also Bilder werden über dieses Gerät dann übertragen, über Funkfrequenzen, die Amateurfunkfrequenzen sind, werden diese Bilder dann übertragen und können empfangen werden von den Menschen, die in der Gegend sind, wo dieser Ballon sich gerade aufhält.
Das heißt, ich könnte dann unter dem Ballon stehen, einmal kurz winken und hätte vielleicht das Glück, mich dann auf irgendeinem Plattform oder wo dann wiederzufinden?
Theoretisch möglich wäre das schon, ja. Ob das praktisch jetzt durchführbar ist, das muss man halt mal ausprobieren.
Also auch für euch so ein bisschen Neuland nochmal?
Ja, das ist für uns etwas Neues. Also wir sind zwar schon sehr lange in Kooperation mit dem Grashof, aber dieser Stratosphärenballon ist für uns neu. Und wir werden das hoffentlich auch wiederholen können mit einer anderen Schule noch hier in Essen. Das wird sich dann im Laufe der nächsten Monate zeigen. Also wir haben noch einen zweiten Stratosphärenballon, den wir dann auch starten werden im Laufe des Jahres.
Aber ihr verfolgt dann auch den Ballon, ne, dass man die Technik wieder einsammelt?
Ja, das ist richtig. Also man kann den Ballon zum einen auf einer Webseite verfolgen. Also wenn der dann startet, dann sendet er ein Signal und das Signal ist dann auch auf dieser Webseite angezeigt. So kann man dann sehen, wo der Ballon sich befindet. Und wir schicken Leute voraus, weil wir kennen die Route, wo den dieser Ballon daneben wird, um dann das Ganze wieder einzusammeln, wenn es wieder runterkommt am Fallschirm.
Hat jetzt am Rande eigentlich nur mit dem zu tun, was ihr ansonsten macht, nämlich als Funker? Oder ist das einfach jetzt schon der nächste Schritt?
Ich sehe es mal so, dass dieses Hobby so viele Facetten hat. Das hat der Heinz ja vorhin schon gesagt. Es gab verschiedene Betriebsarten, die wir früher verwendet haben. Die Möglichkeit, jetzt über so einen Stratosphärenballon Funksignale zu senden, ist etwas, das nicht so, würde ich mal sagen, nicht so alt ist. Das ist schon eine neuere Sache, auch für uns eben. Und es ist Innovation, absolut. Und da ist es ja auch eine unserer Stärken. Innovation ist eines unserer Themen.
Ja, man könnte sich auch vorstellen, dass man dort einen kleinen Empfänger und Sender einbaut, dass man ihn praktisch als Relaisstation benutzen kann, solange er da oben in der Luft fliegt. Und dann über den Ballon Funkverbindungen machen kann mit anderen Funkamateuren. Wäre eine Weiterentwicklung von den üblichen.
Also ich vielleicht noch dazu, es gibt also abgesehen mal von den Stratosphärenballons tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Ballon nach oben zu schicken mit einer ganz langen also Antenne dran. Das könnten wir auch tun. Wir dürfen das tun. Ne?
Ja, ja. Man merkt wirklich den Spaß, den ihr dabei habt.
Ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig, sich so manche Dinge vorzustellen, aber ich habe sehr viel Spaß, auch wenn es mir mal passierte, dass ich 3-4 Stunden keine Funkverbindung aufkriege. Es macht trotzdem Spaß, weil es ist einfach interessant, es zu versuchen. Es macht Spaß, es ist vielleicht verrückt, aber es macht Spaß.
Zu unserem Podcast Essen im Ohr gehört auch immer unser Fragenglas. Ich ziehe einfach mal zwei Fragen. Eine ist für jeden von euch. Die erste Frage, die geht dann an den Heinz. Wenn du ein Instrument wärst, was wärst du für ein Instrument?
Schlagzeug.
Warum?
Würde ich einfach Spaß dran haben, weil da sind sehr viele Möglichkeiten, die verschiedensten Töne zu machen und auch vor allen Dingen den Takt zu halten.
Michael, die Frage an dich. Was war dein erster Gedanke, als du heute Morgen wach geworden bist?
Oh, der erste Gedanke war, es geht mir körperlich ziemlich gut. Ich habe eine kleine Erkältung, das hört man wahrscheinlich auch. Und ich war sehr zufrieden, dass das heute ein bisschen besser ist.
Ich habe schon gesagt, 70. Geburtstag in diesem Jahr. Habt ihr schon eine Idee, wie es die nächsten 70 Jahre weitergeht?
Also wir wollen auf jeden Fall relevant sein, weil ich denke, dass Amateurfunk immer, Funken ist immer ein Thema. Also auch in 70 Jahren wird man funken, auf irgendeine Art und Weise. Wie das dann aussieht, ist was anderes. Wir möchten aber jetzt hier auch insbesondere in unserem Ortsverband die Türen öffnen für Menschen, die sich technisch interessieren, aber vielleicht nicht direkt etwas mit Funken machen wollen. Wir wollen gerne die Räumlichkeiten, die wir haben, auch nutzen oder auch genutzt haben von anderen Menschen, die sich für technische Entwicklung interessieren, wie zum Beispiel in der Maker-Szene, also 3D-Druck oder mit Lasersachen irgendetwas machen oder generell elektronische Dinge bauen. Und wir wollen ein Ort sein der Begegnung für Menschen, die sich dafür interessieren. Das ist unser Anliegen, ja.
Und ihr seid aber auch trotzdem weiterhin ein Teil von der Stadt?
Ja, richtig. Also ich denke, wenn man als Essener durch die Stadt geht, dann gibt es bestimmte Orte, wo man sehen kann, dass Funken dort gezeigt wird. Zum Beispiel am Gildehof-Tunnel. Dort ist vor 2 Jahren eine Renovation stattgefunden, hat da stattgefunden und es wurden Lichter installiert im Tunnel. Und direkt vor dem Tunnel, über dem Schriftzeichen Gildehof, steht in Morsecode geschrieben, der Name Essen, E-S-S-E-N, da kann jeder mal gucken. Und ich finde, das zeigt, Amateurfunk ist etwas, was für die Stadt wichtig ist. Und die Amateurfunker sind Teil der Stadt Essen.
Ich bin seit 1965 Teil dieses Ortsverbandes, mit einer kurzen Pause zwischendurch. Und ich habe hier sehr viele schöne Dinge erlebt. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich das also immer die ganze Zeit machen konnte. Und ich bin zuversichtlich, dass wir hier auch, wenn wir uns jetzt noch weiter öffnen Richtung Maker-Szene, dass wir da das noch interessanter hier gestalten können, weil dadurch auch ganz neue Impulse wahrscheinlich reinkommen.